Blutsbrüder Folge 11. Männerschnupfen für Anfänger. Was tun bei Erkältungserkrankungen? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin Labormediziner seit über 25 Jahren und ich darf hier etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Patrick Reichel, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin und Hausarzt am Land aus Leidenschaft.
Heute reden wir über ein Thema aus konkreten Anlass, weil ich gerade darunter leide und den armen Patrick bereits angejammert habe, über den Männerschnupfen und welche Laborwerte da Sinn machen und vor allem welche keinen Sinn machen.
Und für alle, die sich bewusst sind, was ein Männerschnupfen ist, ich bin in dieser Folge jetzt ständig unter Reanimationsbereitschaft.
Das beruhigt mich und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich optimal medizinisch betreut werde und weiter meine Männerschnupfen ausleben darf. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labor Satir, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Und wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können. Wir bemühen uns, das zu einer bestmöglichen Qualität zu machen. Und als Facharzt in dem Labor verdiene ich natürlich auch meine Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen
hat keinen direkten Zugewinn finanzieller Natur durch die zusätzliche Bestimmung von Laborparametern. Ich verdiene mein Geld durch kassenvertragsärztliche Tätigkeit.
Richtig. Und unter anderem auch durch die Behandlung von Männern mit Männerschnupfen, so wie mich zum Beispiel.
Ja.
Werbung Ende. Lieber Patrick, hattest du schon mal einen Männerschnupfen?
Durchaus, ja. Und es war wirklich sehr knapp, aber irgendwie habe ich es geschafft, ja. Und ich weiß, wie es dir jetzt auch geht. Also das ist ja nichts Leichtes und viele wissen es vielleicht nicht, aber wenn man sich den Männerschnupfen-Erreger unter dem Mikroskop anschaut, der schaut eigentlich aus wie der Todesstern aus Star Wars. Also das ist nicht so vernachlässigen. Also, ja.
Das Gefühl habe ich auch, aber das ist eine gute Idee, das werde ich jetzt gleich morgen machen bei uns im Labor und den Männerschnupfenvirus da ein bisschen stärker analysieren.
Genau.
So, Spaß beiseite, immer wieder, meistens zu Jahresübergangszeiten kommt es zu Erkältungskrankheiten und jeder hat sie zumindest ein, zweimal im Jahr.
Genau.
Das gehört zum guten Ton, wenn man Kinder hat, meistens öfter.
Und oft ist es von der Beobachtung bei uns, dass das Ganze ja in Wellen kommt, nona nicht, weil ja oft hoch ansteckend sich sehr viele Leute dann gleichzeitig oder schnell hintereinander anstecken. Das sind so richtige Infektionswellen, die man ja auch immer wieder sehr gut sieht an dem wirklich wunderbaren Infektionsnetzwerk, was auch von der MedUni Wien immer wieder ausgeschickt wird, welche Erreger gerade in sind sozusagen und wie die Verlaufskurven sind.
Und das ist gleich auch meine erste Frage. Ich als Labormediziner denke immer als erstes, was kann ich jetzt für Laboranalysen machen bei Männerschnupfen? Lieber Patrick, welche Laboranalysen würdest du bei Männerschnupfen machen?
Naja, das hängt ja schon von dem Leiden ab, dieses Betroffenen. Ja. Aber prinzipiell wissen wir ja, dass 90% der Erkältungsviren sind ja entweder Adenoviren oder Rhinoviren oder andere schon länger bestehende Coronaviren, manchmal Parainfluenzaviren. Ganz ehrlich, für mich ist ja die Bestimmung, und das haben wir in früheren Folgen auch schon besprochen, die Bestimmung von Werten oder Nachweisen muss immer eine klare und eindeutige therapeutische Konsequenz haben. Und wenn das jetzt auch, was den Covid-19 betrifft, jetzt nicht mehr so eine klare und eindeutige therapeutische Entscheidung hat, bestimme ich die Viren oder den Erreger des Männerschnupfens nicht, weil erstens einmal dauert es so lange oder meistens so lange, bis der Patient eigentlich eh schon wieder gesund ist und zweitens hat es keine therapeutische Konsequenz. Was natürlich dann das Entscheidende ist, wenn jemand sehr leidet, zu schauen, okay, da gibt es andere Parameter, nämlich das Blutbild und natürlich unsere guten akute Phase-Proteine, wie das gute alte CRP.
Ja, soweit ich weiß, bestimmt ihr das auch gleich in der Ordination.
Genau, das ist das Schöne, dass wir ja bei diesen Männerschnupfen-Symptomkomplexen ja sehr auf die POC, auf die Point-of-Care-Diagnostik uns stützen können und dürfen, wo wir dann gleich wissen, auch jetzt mein gibt es ja trotz der eher geschwundenen Gefahr von SARS-CoV-2 die Schnelltests in der Saison, dass man dann zumindest in einem Test auch von einem Abstrich hat, gleich hier machen kann, ob es jetzt eben Covid-19 ist oder eine Influenza A oder B oder auch sogar RSV ist möglich. Aber eben vom Blut her ist der gute Schnelltest des CRPs natürlich was Großartiges.
Ja, und ganz kurz zum C-reaktiven Protein.
Bitte, die Theorie.
Das ist für mich ein faszinierendes Protein. Das gibt es seit Millionen Jahren. Die meisten Wirbeltiere haben irgendeine Form von CRP, die noch dazu relativ ähnlich ist. Und das Spannende ist, wir wissen, es hat irgendetwas im Immunsystem zu tun, im unspezifischen Immunsystem. Es wirkt anscheinend ein bisschen gegen Bakterien, aber wir wissen bis heute nicht die Funktion des C-reaktiven Proteins, obwohl wir es bestimmen.
Und jetzt kommt meine ganz arge Frage, weißt du, wofür C steht?
Eigentlich nicht.
Das ist nämlich, ich habe das auch einmal irgendwo versucht, in Büchern nachzuschlagen, aber ich fand es nicht. Wofür das C für C-reaktives Protein steht. Das ist schon spannend.
Es ist so alt, dass das haben wir schon wieder vergessen. Schon verloren gegangen ist. Aber das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich eigentlich nie gefragt. Ich habe eigentlich gedacht, das heißt so.
Vielleicht steht es am Stein des Rosetta.
Wie gesagt, wahrscheinlich. Aber leider auf dem Stein, den wir noch nicht entziffert haben, offensichtlich. Ja. Im Kleingedruckten. Also, wie gesagt, das C-reaktive Protein ist ein fantastischer Marker, der bei Entzündungen ansteigt. Und der große Vorteil ist, es steigt bei bakteriellen Entzündungen wesentlich stärker an als bei Virusinfekten. Wenn der Patient nur einen Virusinfekt hat, steigt es eigentlich ganz schwach bis gar nicht an. Und wenn der Patient wirklich Bakterien in sich hat, die dann sozusagen Antibiotika brauchen, dann habe ich einen entsprechend starken Anstieg.
Und das ist etwas, was für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Tool ist, denn allein natürlich auch aus der Anamnese und der Symptomzusammensetzung ist mir oft schon klar, dass irgendwie da ein Virusinfekt dahinter stecken muss, aber wenn ich dann ein Schnell-CRP bestimme, kann ich zumindest schwarz auf weiß den Patienten vorhalten und sagen, schauen Sie, das ist eindeutig ein Virus, das ist nur minimal erhöht, da brauchen wir jetzt kein Antibiotikum dazugeben. Weil woran erkennt man ja alleine von den Symptomen schon auch das, dass der Verdacht eher ist, dass es was Virales ist, wenn ich ein bisschen einen Schnupfen habe und das Halsweh ist auch dabei und ein Husten habe und ein Kopfweh habe und ein bisschen da und ein bisschen dort. Naja, die Viren, die sind nicht so wählerisch, nicht? Die tun ein bisschen dort was und ein bisschen da was. Die Bakterien, die sind da schon anders, nicht? Die sind schon sehr wählerisch. Wenn wer kommt und sagt, ich habe seit gestern Fieber, mir geht's wirklich schlecht, ich habe aber nur Halsweh und sonst gar nichts. Naja, dann wären wir schon ein bisschen verdächtiger, dass es vielleicht doch was Bakterielles sein kann. Aber der gibt es mir zumindest halt schwarz auf weiß in Richtung der Therapie.
Und beim Halsweh wirst du wahrscheinlich zum Äußersten greifen und in den Hals schauen.
Ganz genau, da neigen wir uns ganz weit aus dem Fenster und schauen in den Hals hinein und tun manchmal sogar die Lymphknoten am Hals abtasten und schauen uns das Ganze genauer an. Und da ist natürlich auch ein hochgradiger Verdacht dann über die Belege, die eitrigen, die dann also da sind.
Wenn der Patient eitrige Belege hat auf seinen Mandeln, dann ist das schon sehr verdächtig für eine eitrige Angina.
Nicht zu vergessen aber, haben wir auch früher schon mal besprochen, es kann trotzdem bei niedrigerem CRP oder so eventuell ein EBV dahinter stecken, ja, bei jungen Menschen.
Und das ist nicht immer ganz gut unterscheidbar, weil auch EBV sehr dramatisch geschwollene Mandeln macht und manchmal ganz massive Schluckbeschwerden macht.
Genau. Und deswegen benutzen wir hier in unserer Ordination natürlich auch immer zusätzlich, das ist schön, dass es das ja auch gibt, den CentOS-Score oder den MacIsaac-Score, um eben zu differenzieren, ob das jetzt was Bakterielles sein kann oder nicht.
Und wie gehst du mit Patienten um, die dir sagen, die Schwiegermutter, die Großmutter, wer auch immer, hat Antibiotika gekriegt, er ist gesund geworden oder sie ist gesund geworden, ich möchte jetzt auch welche.
Tja, das ist durchaus häufig, dass man dann sagt, ich brauche das Antibiotika, weil sonst wird das nie was. Und da erinnere ich mich auch an ein Zitat vom legendären Professor Graninger, der dann gesagt hat, der Patient wurde trotz Antibiotikum gesund. Das heißt, es ist halt wirklich die Frage, natürlich kann es eventuell zu einer bisschen Entzündungshemmung eben führen durch das Antibiotikum. Aber gerade wenn man sich jetzt auch die in der letzten Zeit nicht so beruhigenden Resistenzentwicklungen, was auch jetzt zuletzt auch das Azithromycin zum Beispiel betrifft, sollte man da wirklich zweimal denken. Und wenn, dann bitte nur zum Penicillin greifen, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber ich bin da immer sehr, sehr streng und sage nein. Sie kriegen von mir das Antibiotikum nur dann, wenn ich es entscheide und nicht, wenn Sie es haben wollen.
Und man muss auch dazu sagen, der Grund, warum es in Österreich Gott sei Dank noch wenig resistente Bakterien gibt, sind eigentlich die Hausärzte, die da sehr sparsam sind. Wir wissen, in Ländern, wo man das Antibiotikum frei in der Apotheke kaufen kann oder sehr leicht bekommt, wie zum Beispiel Spanien, Griechenland, ist die Resistenzrate enorm hoch.
Genau, ich habe erst vor 2 Wochen mit griechischen Patienten gesprochen, also die von Griechenland hergezogen sind, und die haben ein bisschen davon erzählt, von der Praxis dort, das war nicht sehr erfreulich, nicht? Weil die gesagt haben wirklich, ja, zweimal niesen, Antibiotikum, einmal husten, Antibiotikum sofort und gleich bekommen, ja, immer, jedes Mal.
Dafür hat man ganz gute Chancen, in einem griechischen Spital nach 2 Tagen Aufenthalt zu 60% gleich einen multiresistenten Keim mitzubekommen. Also ein durchaus unerwünschtes Urlaubssouvenir. Deswegen bitte ein bisschen Vorsicht und fahren Sie idealerweise nicht Motorrad in Griechenland oder besser noch, stürzen Sie nicht mit dem Motorrad.
Jetzt, bevor wir noch zu einem anderen Teil von der Infektionsdiagnostik oder Entzündungsdiagnostik gehen, ich habe einmal gelesen, dass es ja tatsächlich so ist, ob man es glaubt oder nicht, dass eine Immunreaktion bei Männern im Vergleich zu Frauen etwas stärker bei solchen Viren auftreten kann. Ob das irgendwas mit Testosteron oder Östrogen und der Reaktion des Immunsystems zu tun hat. Oder vielleicht war das nur eine Publikation von jemand, der das Leiden rechtfertigen wollte.
Ich glaube, man muss wie immer in der Wissenschaft aufpassen, wenn jemand im Nachhinein etwas rechtfertigt. Und wäre es möglich, dass es sich dabei um einen männlichen Forscher gehandelt hat?
Ich glaube ja.
Der hier sein stärkeres Leiden da möglicherweise etwas ausgeführt
hat. Gutes Licht rücken wollte.
Es ist durchaus möglich, wie gesagt, also Frauen haben deutlich höhere Östrogenspiegel. Östrogen wirkt ein bisschen entzündungshemmend, ähnlich wie Cortison. Ob das jetzt wirklich die Ursache dafür ist oder die Ursache dafür ist, dass Männer schlicht und einfach sensibler sind, was ich aus eigener Ansicht bestätigen kann, also aus eigener Erfahrung. Ich bin nun mal etwas sensibler als meine Frau, die ist härter im Nehmen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen und das ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen.
Da kommen wir in eine humanistisch-philosophische Diskussion.
Und in ein Minenfeld, das weit weg von der Medizin ist und wo wir uns beide als alte weiße Männer natürlich nicht auskennen. Das muss man auch noch dazu sagen. Eine kurze Warnung bzw. ein kurzer Hinweis. Es gibt natürlich auch neue Entzündungsmarker, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie um ein Vielfaches teurer sind, die einige Vorteile haben, aber eigentlich nicht besonders viele. Wenn man sozusagen besonders früh eine Infektion detektieren möchte, kann man Interleukin 6 bestimmen. Interleukin 6 ist sozusagen der Botenstoff der weißen Blutkörperchen, der bewirkt, dass in der Leber CRP synthetisiert wird. C-reaktives Protein hat einen Nachteil, es braucht in etwa 24 Stunden, bis es ansteigt. Das heißt, wenn man eine sehr akute Infektion hat, das passiert manchmal bei Lungenentzündungen, wo Patienten schwer krank sind, die aber blitzartig sozusagen entsteht, kann das CRP noch recht niedrig sein oder fast negativ. Da hilft das Interleukin 6 weiter. In der Praxis, wenn jemand zum Hausarzt geht, dann kriegt er nicht sofort einen Termin, sondern erst frühestens in 2 Stunden. Das heißt, da ist das CRP mehr oder weniger Diagnostikum der Wahl, weil es einfach um ein Vielfaches billiger ist.
Und da würde es mich jetzt sehr interessieren, lieber Georg, weil es ja doch manchmal der Fall ist, dass Leute zu uns kommen, bei uns in unserer Ordination, wir haben ja keine Terminordination, das heißt, da kommt jeder dran, wenn er kommt. Und wenn ich den anschaue und sage mal, Jösses, der ist wirklich krank. Und dann mache ich einen CRP-Schnelltest und er sagt mir, naja, er ist heute total krank aufgewacht und hat heute am Vormittag hohes Fieber bekommen etc. Und der CRP-Schnelltest ist negativ bzw. nur ganz minimal erhöht. Würde mir da ein sofortiges Interleukin 6 weiterhelfen?
Wahrscheinlich ja, das hat auch eine gewisse Latenzzeit, das braucht ein paar Stunden, aber das würde da weiterhelfen. Wahrscheinlich würde dir noch mehr ein Lungenröntgen helfen, weil oft ist es eine Lungenentzündung, die sehr akut war.
Genau.
Und die gibt dann den ersten Hinweis. Aber natürlich, wenn der Patient schwer krank ist, dann muss ich ihn behandeln. Und so wie überall im Leben, der klinische Eindruck schlägt immer den Laborwert und immer auch in Abgleichen sozusagen passt der Laborwert zum Patienten, zur Klinik und zu meiner Verdachtsdiagnose.
Klar, immer der Kontext. Ja. Aber eine Frage noch, was ist jetzt mit diesem ominösen Procalcitonin?
Das Procalcitonin ist eine spannende Frage. Es gibt sehr wohl Studien auf Intensivstationen, nachdem das ein relativ teurer Laborwert ist, auf den eine Firma ein Patent hat, hat sie bei Intensivstationen nachgewiesen, dass Procalcitonin helfen kann, ein bisschen früher mit den Antibiotika aufzuhören und Antibiotika einzusparen, wenn man das kontinuierlich misst, was natürlich besonders den Umsatz steigert der Firma. Spannend finde ich gerade beim Procalcitonin, es gibt Vergleichsstudien zwischen Procalcitonin und CRP. Wenn diese Studie zufällig von der Firma gesponsert wurde, die das Procalcitonin, den Test herstellt, ist sie positiv fürs Procalcitonin. wenn sie nicht gesponsert wird, kommt eigentlich raus, es ist wurscht. Das Brokkalzeln ist zwar seltsame Weise, hat es in alle Leitlinien, bitte, das ist jetzt Meinung und nicht Fakt, der Anästhesie geschafft, aber es sollte doch ein bisschen hinterfragt werden, ob es wirklich so viel mehr bringt. In der Praxis sehen wir alle Konstellationen, gerade im Spital, wo immer alles gemacht wird. Wir sehen manche Patienten mit Entzündung, wo das CRP noch negativ ist und das Procalcitonin erhöht, und andere haben ein erhöhtes CRP und ein normales Procalcitonin. Auch das gibt es zum Teil. Ja. Das heißt, es ist kein Parameter perfekt, und das ist natürlich auch etwas.
Und das ist auch kein Parameter, der sollte ein Patent fallen und er günstiger werden für uns in der Allgemeinmedizin beziehungsweise als POC, als Point-of-Care-Diagnostikum interessant wäre.
Die Frage ist, ob du damit einen zusätzlichen Informationsvorsprung hast, und das ist nicht so klar, wie wir gerne hätten. Auf Intensivstationen gibt es Verlaufstudien, wo man sagt, naja, es könnte vielleicht ein bisschen was bringen, wobei auch da ein massiver Publikationsbias ist. Bitte Meinung, nicht Fakt, also würde ich ja nie wagen zu behaupten, dass wissenschaftliche Untersuchungen vom Sponsor getriggert werden.
Nö.
Dass da doch auffällig ist, dass es da sehr widersprüchliche Ergebnisse gibt. Und je nachdem, wer da finanzielle Interessen hat, oft auch die Ergebnisse in die eine oder andere Richtung interpretiert werden.
Dann bleiben wir beim CRP.
Wie gesagt, das C-reaktive Protein ist etwas, was extrem günstig ist. Wir bekommen bei uns im Labor 1 Euro. Ihr bekommt zwar auch nicht viel mehr wahrscheinlich für die Bestimmung, aber ihr habt dafür natürlich unmittelbar den Vorteil, dass ihr dem Patienten weiterhelfen könnt.
Okay.
Und ein dritter Punkt ist natürlich immer die Frage, welcher Erreger ist es? Für eine Virusserologie, das heißt, um die Antikörper zu bestimmen, gibt es eigentlich bei einem Männerschnupfen gar keinen Grund. Warum? Wir erfahren das Ergebnis erst, wenn der Schnupfen vorbei ist. Die Antikörper brauchen 8 bis 10 Tage, und da sind ja die ärgsten Symptome des Männerschnupfen vorbei.
Meistens vorbei, genau.
Wobei mein Männerschnupfen sicher mindestens 4 bis 5 Wochen dauern wird, das weiß ich jetzt schon.
Naja, das ist immer die Frage, ob du zum Arzt gehst, nicht?
Ja.
Ohne Arzt 14 Tage, mit Arzt nur 2 Wochen. Naja. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, was jetzt für die akute Infektionsdiagnostik vielleicht interessant sein könnte, und das ist das Blutbild oder das Differentialblutbild.
Ja.
Genau. Weil ich natürlich bei jeder Entzündungsreaktion eigentlich auch eine Leukozytose dabei habe, das heißt eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen, und dann mir anschaue, wenn die Soldaten vermehrt erhöht sind, welche Abteilung der Soldaten ist die, die jetzt da irgendwie sich in den Vordergrund spielt. Und dann schaue ich ja nach der sogenannten Linksverschiebung. Was ist das?
Linksverschiebung ist etwas, das ist so ein Begriff, den haben sich die Labormediziner eingebildet. Und zwar, wenn ich ins Blutbild schaue im Mikroskop, sehe ich manchmal gerade bei den neutrophilen Granulozyten, das sind so mehr oder weniger die einfachen Soldaten, die bei Bakterien vor allem losgeschickt werden, sehe ich auch unreife Formen. Das heißt, die sind nicht mehr ganz reif im Knochenmark, sondern das Knochenmark hat einen derartigen Bedarf an Leukozyten, dass auch die unreifen Formen, die Vorstufen ein bisschen ins Gefecht schießen.
Also das heißt, die schicken auch die Lehrlinge aus.
Die schützen auch die Lehrlinge aufgrund von Personalmangel.
Ja, das, also ist,
bisschen,
ja,
das ist so wie im Spital.
So im Spital, ja, das. Aber darf ich fragen, warum links, warum nicht rechts?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber auch das ist ein guter Punkt. Ich muss in die Geschichte der Labormedizin wühlen, wer sich da irgendwas eingebildet hat. Aber warum jetzt die unreifen Leukozyten links stehen sollen oder rechts, kann ich da nicht beurteilen. Ich habe auch noch keine politische Meinungsumfrage unter weißen Blutkörperchen gemacht.
Aber schauen wir mal.
Das wäre sicher eine interessante Fragestellung.
Genau.
Ja.
Ja, das heißt, vermehrte, junge, unreife neutrophile Granulozyten werden.
Ja, das wäre ein Hinweis auf eine bakterielle Entzündung. Im Blutbild, das ihr macht, da gibt es sozusagen ein Gerät, das zählt automatisch, welche Zellen sind das typischerweise vor allem diese neutrophilen Granulozyten, die den Großteil der weißen Blutkörperchen ausmachen, die bei Bakterien erhöht sind. Bei einem Virusinfekt sind typischerweise die Zellen erhöht, die Antikörper produzieren, die Lymphozyten, wobei dieses Kapitel leider nicht immer ganz schwarz oder weiß ist. Wir haben in der Frühphase von jeder Entzündung auch eine Leukozytose mit ein bisschen einer Neutrophilie, selbst wenn es ein Männerschnupfen ist, ein harmloser. Und in der Spätphase haben wir dann eher die Lymphozyten wieder. Das heißt, das ist da etwas, was durchaus ein bisschen vorsichtig genießen sollte und immer zusammenschauen, wie lange hat er die Symptome schon und wie ist das CRP.
Wie reagieren jetzt im Verlauf von so einem Infekt oder Männerschnupfen eben die Thrombozyten? Wie sind die zu beurteilen?
Die steigen klassischerweise an. Thrombozyten sind ein klassischer Entzündungsmarker. Das heißt, ich habe dann typischerweise viele Thrombozyten, eine Thrombozytose, und das weist mir darauf hin, dass ich sozusagen, dass ich eine klassische Entzündungsreaktion habe.
Habe ich die auch gleich?
Die habe ich ziemlich rasch, die habe ich innerhalb von Minuten. Selbst wenn jemand vom Erdgeschoss in den zweiten Stock geht, weil deine Ordination zu weit oben ist, hat er 20% höhere Thrombozyten bei dir. Auch übrigens 20% höhere neutrophile Granulozyten als im Erdgeschoss. Deswegen sind die Patienten im Erdgeschoss manchmal gesünder im Blutbild als
die Stiegen raufgekommen sind.
Ja. Vorsicht, auch Raucher haben eine Leukozytose, die haben auch viele neutrophile Granulozyten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie gerade akut am Männerschnupfen leiden. Meistens ganz im Gegenteil. Raucher sind erfahrungsgemäß, glaube ich, eher härter im Nehmen, was Männerschnupfen betrifft.
Aber das ist der Klassiker, wenn man jetzt zum Beispiel ein unauffälliges Blutbild, ein unauffälliges CRP und nur mit einer leichten Leukozytose von knapp über 10 Gigaproliter oder halt 11 oder sowas herum hat und dann einmal kurz die Zwischenfrage, rauchen sie eigentlich? Und wenn dann die Antwort ja kommt, naja, dann wird das gleich mit hineingerechnet.
Gut. Und das heißt auch, das ist die Lektion, wenn man den Wert bei einem gesunden Patienten erklären kann, muss man jetzt nicht weiter diagnostisch untersuchen. Und Vorsicht bitte, auch Schwangere haben erhöhtere Neutrophilenzahlen. Das heißt jetzt nicht, dass die eine Entzündung haben.
Die Stress-Leukozytose.
Das ist einfach ein Teil der Schwangerschaftsentwicklung. Ja? Die haben auch eine Leukozytose. Und zum Abschluss ein Punkt, der jetzt bei Atemwegsinfekten eigentlich sinnlos ist. Wir machen natürlich bei uns im Labor wahnsinnig gerne auch mikrobiologische Untersuchungen. Das heißt, wir versuchen Bakterien nachzuweisen. Die machen wir klassischerweise mit einer Kultur. Die dauert in etwa eine Woche, manchmal nur 3 Tage und bringt in den meisten Fällen nichts. Die einzige Ausnahme, wo es natürlich einen Sinn macht, ist, wenn du ein Kind hast zum Beispiel oder jemanden, der einen sehr starken Husten hat und Fieber hat und sich krank fühlt, wenn du den Keuchhusten ausschließen möchtest.
Ja. Der ist natürlich doch eine deutliche Konsequenz dann. Ja.
Ja. Da macht das durchaus Sinn und da wäre es auch wünschenswert, wenn von der Krankenkasse auch die PCR-Diagnostik gezahlt würde, weil man damit gleich den Keuchhusten diagnostizieren kann, gleich behandeln kann und vor allem verhindern kann, dass das Kind in der Schule sozusagen alle anderen ansteckt. Wir sehen bei uns im Labor, dass gerade Keuchhusten ziemlich häufig ist und gerade auch ziemlich häufig bei Erwachsenen, der zwar nicht tödlich ist, aber sehr unangenehm und hochinfektiös. Das heißt, auch gefährlich für die, die dann schwer daran erkranken. Das sind vor allem Kinder und ältere Personen.
Darum, was lernen wir daraus? Wichtig.
Richtig. Und die es Impfung. Gibt eine Impfung gegen Pertussis. Vorsicht, die hält leider nur 5 Jahre. Das heißt, die sollte alle 5 Jahre aufgefrischt werden laut Impfplan.
Ist jetzt neu, genau. Früher waren es immer noch die 10 Jahre, die es gesagt wurden, aber jetzt wird eher die Empfehlung Richtung 5 Jahre ausgesprochen laut Impfplan.
Und das, was wir im Labor sehen, wie viele Pertussisfälle es gibt, ist das durchaus empfehlenswert. Und ja, das war es schon wieder für heute. Was möchten wir euch mitgeben? Es gibt einen wunderbaren Marker, um bakterielle von viralen Infektionen zu unterscheiden bei Männerschnupfen. Das C-reaktive Protein, das ist deutlich erhöht bei bakteriellen Entzündungen. Virusdiagnostik, welcher Virus genau es ist, ist zwar beruhigend, aber hat in den meisten Fällen keine Konsequenz und dann
ja, wissenschaftlich auch relevant
notwendig.
Vielleicht.
Ja. Und Antibiotika sind tolle Medikamente, aber in den meisten Fällen nicht erforderlich. Und der Männerschnupfen vergeht angeblich, sagt mein Hausarzt, gerade mir gegenüber, in den nächsten Monaten sowieso wieder.
Genau, darum kommt bei solchen Dingen mein Lieblingsmedikament, 500 Milligramm Geduld, 3x täglich.
Ja, das ist aber etwas schwer natürlich immer durchzuführen.
Leider.
Und zum Abschluss haben wir natürlich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und damit helft ihr uns auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt ihn bitte einfach jemanden, den ihr nicht mögt. Und im Gegensatz zu den Labormedizinern, die immer alles besser wissen, aber bei weitem nicht alles, weiß auch Patrick, dass er nicht alles weiß. Das heißt, wir freuen uns immer über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail unter fortbildung@labors.at. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge zum Thema Labormedizin. Und wir sind immer bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Wir versuchen auch Meinungen, wie in meinem Fall, über das Procalcitonin klar zu kennzeichnen und das zu trennen von dem, was Stand der Wissenschaft ist. Und zum Stand der Wissenschaft, die ändert sich glücklicherweise. Wir lernen doch ab und zu dazu. Und sie beruht auf Versuch und Irrtum. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir euch in einem oder in zwei oder in drei Jahren etwas Neues und ein bisschen etwas anderes erzählen. Wir haben heute den April 2026. Und wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen, natürlich. Und sie haben uns empfohlen, euch darauf hinzuweisen. Natürlich ersetzt dieser Podcast nicht das Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt. Immerhin kennt der euch als Ganzes und nicht aufgrund eines Laborwertes oder aufgrund eines besprochenen Symptoms. Und sie haben uns auch empfohlen, darauf hinzuweisen, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet, um keine Haftungsansprüche zu haben. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank. Thank you.